Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist Best of Doppelpunkt, zweite Hälfte 2020. In dieser Sendung hören wir den André Siedenberg, den Thomas Held und den Martin Sutter. Der André Siedenberg ist ja der Arzt von der Drogensüchtigen in den 80er Jahren und hat ein neues Buch geschrieben unter dem Titel «Das blutige Auge des Platzspitzhirschs». Angefangen hat er in seinem Buch mit der Geschichte von seinem Grossvater, der ein absolut unglaubliches Leben geführt hat.
Der Grossvater in dieser Geschichte, da schildere ich, wie er gestorben ist. Er ist bei eisigkalten Dezembertemperaturen 1968 einfach ins Bellevue-Rondell gesessen und hat wollen sterben. Und ich bin wirklich auf dem schlimmsten überdosierten Trip von meinem ganzen Leben dort einfach drin reingetrampelt, wie er stirbt. Und er hat mich vorgeschickt. Und ich bin dann ziemlich ausgeflippt. Das ist ziemlich...
Aber seine Geschichte, dass er jetzt in dieser Kälte von Zürich hat wollen sterben, weil du beschreibst ja, was er erlebt hat, wie er nach Zürich gekommen ist.
Ja, das ist so eine kurze Version. Also er ist durch China durch, ab im russisch-japanischen Krieg und ist dann 1905 nach Hamburg gekommen und von dort auf Zürich.
Aber ist zu Fuss eigentlich?
Er ist zu Fuss durch ganz...
Und zwar über Amur und in der sibirischen Kälte ist er dort gegangen und hat sich durchgekämpft. Viele sind gestorben, links und rechts. Genau. Und er hat es dann geschafft in die Schweiz. Und eben, du hast ihn erlebt noch als junger Mann. Das letzte Treffen, du hast gesagt, du warst überdosiert gewesen. Ist vielleicht nicht ganz optimal gewesen,
so, weder
für ihn noch für dich. Aber im Nachhinein, was hast du das Gefühl, was hast du gelernt aus seiner Lebensgeschichte heraus?
Ja, was lernt man aus Erlebnissen und Geschichten? Also das ist ja dann vielschichtig. Ich meine, es ist mein Grossvater gewesen, der gestorben ist und ich konnte nicht anders dann können Abschied nehmen. Ich bin dann nach dem Trip ins Burghölzli gekommen, ein paar Tage, und dann ist er unter der Erde gewesen. Also das ist eine schlimme Sache gewesen.
Ins Burghölzli bist du gekommen, das heisst, also du bist ziemlich, was soll ich sagen, suchtgefährdet gewesen, drogenaffin von allem Anfang an. So wie du das jetzt beschreibst.
Ich bin nicht suchtaffin, aber ich war gefährdet. Also ich habe natürlich gefährliches Zeug gemacht und es hätte können schief gehen. Ich habe Glück gehabt und auf der anderen Seite vielleicht eine Veranlagung, die mich davor schützt, dass ich dann süchtig wird auf gewisse Sachen.
Aber was hast du denn für gefährliches Zeug gemacht, außer LSD?
Ich habe, glaube ich, ziemlich alle mal ausprobiert. Zum Teil illegal, eben, als ich ganz jung war. Später habe ich mal Sachen in medizinischen Versuchen ausprobiert. Und das ist eine wichtige Erfahrung, eine gefährliche Erfahrung. Nicht, dass man das empfehlen soll. Es ist nicht Voraussetzung dafür, dass man sich mit dem Gebiet, also von Suchtmedizin oder überhaupt mit Drogen oder psychoaktiven Substanzen, nachher erfolgreich auseinandersetzen.
Aber es ist ja... Speziell, weil du dich natürlich vor allem von der anderen Seite her mit dem beschäftigt hast. Und du beschreibst auch, wie das so eigentlich noch heiter zu und her gegangen ist. An der Riviera sind rumgehängt. Hast junge Mädchen.
Ja, ich beschreibe auch Gewalt. Es ist nicht nur heiter. Es ist auch, es hat geklopft.
Noch nicht ganz so schlimm gewesen, wie es dann später, ja. Aber ich frage jetzt einfach darum, weil, wenn man die heutige Zeit anschaut und die heutigen Jugendlichen, die das alles nicht mehr machen können in dieser Corona-Zeit, wie kommt das bei dir an?
Ja, also die heutigen Jugendlichen, heutige Jungen sind wirklich sehr brav, sind unglaublich brav, angepasst, sind freundlich meistens, sind höflich, benehmen sich meistens wirklich sehr diszipliniert. Das staune ich unglaublich. Ich weiss nicht, wie man heute das kann, jung sein. Also ich hätte, so wie ich dort war, nicht können heute jung sein.
Eben, du schreibst in deinem Buch, zitiere doch einen längeren Satz oder zwei, vor meinem Studium, du bist ja nachher dann Arzt, oder war ich ein Mensch am Rande der Sozialverträglichkeit, voller Angst vor Menschen, Unwissen über die Menschen, Misstrauen, Unsicherheit, Ungeduld, aber auch Überheblichkeit. Vor allem die Arbeit im Spital, die Notwendigkeiten des Umgangs mit Patienten, mit Menschen in Not, mit Mitarbeiterinnen und das Leben mit Margret haben mich zivilisierter werden lassen.
Ja, das ist nicht zivilisiert gewesen, aber das ist ein Zivilisationsprozess gewesen, den ich dort durchgemacht habe.
Eben, also wenn du nicht Arzt geworden wärst und das nicht erlebt hast, eben die Patienten und das Buch ist voll von ganz schlimmen Geschichten, unglaublich viele schlimme Geschichten, dann hätte es bei dir auch ganz anders ausgehen können.
Ja.
Ich meine, in jedem Leben gibt es viele Gabelungen, oder? Also, warum hat man das gemacht und nicht das? Und ist dann das geworden und nicht das? Ich habe viele Möglichkeiten gehabt und einige wären wirklich viel gefährlicher gewesen als das, was ich dann gemacht habe.
Aber du bist ja von Anfang an, glaube ich, auch als Arzt ein Rebell gewesen. Das war in dir drin gewesen. Gegen das Establishment. Und bist dann nicht einfach in eine normale Arztpraxis gegangen, sondern in eine Praxis, die sich genannt hat Plaffenwatz. Wo man vielleicht den jüngeren Leuten erklären, was da damit wollen ausgedruckt werden.
Ja, der Plaffenwatz ist eine Verballhornung von der Waffenplatzstrasse. Also es ist eine Praxis an der Waffenplatzstrasse 6 gewesen, eine Gruppenpraxis. Nur schon das war damals sehr außergewöhnlich gewesen. Das wäre, glaube ich, kurz vorher gar nicht möglich gewesen. Und wir haben sehr eine aufmüpfige, dezidierte Ansicht von uns selber gehabt und haben uns so gegenüber den Patienten darstellen. Also das ist...
Alle Dudes, das ist das, genau, was wir ganz unüblich waren. Wir haben genau. So ein bisschen kommunenartig vorgehen.
Es ist aber uns wichtig, dass wir den Patienten quasi auf Augenhöhe begegnen. Und das hat man bis zum Exzess dann eigentlich so durchgezogen.
Ja, was heißt zum Exzess? Übertrieben?
Ja, also wenn ich als junger Mensch damals einem 30 oder so, einem 60-Jährigen einfach einmal primär du sage, dann ist das nur schon das. Oder auch, dass wir einfach den Patienten halt gefragt hat, was er denkt, was er will und so weiter. Das war neu gewesen, das war auch gut gewesen und es hat viel, wirklich sehr, sehr wichtige Impulse gegeben für viele Leute. Ist das so ein Durchlauferhitzer gewesen, zu einer neuen Art im Umgang mit den Patienten auch geübt hat, gebracht hat.
Aber es hat dann nicht richtig funktioniert und du schreibst, es hat ein unrühmliches Ende genommen. Du schreibst von Peter Frey, das war dein Partner, der Arzt, der eigentlich dann doch der Chef war. Ist doch nicht alle so gleich, auf der gleichen Ebene. Genau. Erzähl mal, was war das unrühmliche Ende gewesen?
Ja gut, also wir haben immer Wochensitzungen gehabt und in diesen Wochensitzungen war es eigentlich klar gewesen, wer Sagen hat und wer nicht. Und es ist auch wie in diesen autonomen Gruppen üblich immer wieder zu Ausschlussprozessen gekommen. So alle zwei Monate hätte mal jemand müssen, gehen, weil das dann nicht als verträglich angeschaut worden ist. Aber dahinter sind ja dann sehr menschliche Sachen gestanden. Und irgendwann habe ich dann mal ausgerufen und die Frau von Peter Frey gefragt, ja, aber sag mal, du bist doch die Frau vom Chef. Und das hätte ich einfach nicht dürfen sagen.
Nicht dürfen sagen, also nein, sprech.
Das darfst du doch nicht sagen. Ich meine, sie war die, die den Laden wirklich geschmissen hat. Sie war wirklich die Frau vom Chef, die eigentlich Sagen hatte. Und das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Aber die verdeckten autoritären Konflikte, die da gelaufen sind zwischen Mann und Frauen, oder Frauen, die damals noch viel, viel mehr zu dir innen waren von den Männern, als das heute nur schon vorstellbar ist. Das ist ja eigentlich schon Thema gewesen, oder? Es war eigentlich auch angebracht gewesen, dass ich das sage, aber es war eben gleich nicht angebracht gewesen und das ist der Witz vom Ganzen.
Wo es angefangen hat mit der freien Drogenszene in Zürich, wo eben auch aus dieser Mentalität von dieser linken Clique, linken Politik rausgekommen ist, wo ihr ein Teil davon gewesen sind, wenn auch nicht der etablierte Teil, wo dann zum Platzspitz und auch zum Letten geführt hat und im Nachhinein als Katastrophe beurteilt worden ist, du auch?
Das ist eine Katastrophe gewesen, keine Frage. Also der Platzspitz und Lette, das sind Katastrophen gewesen, auch die Zeit nach der Platzspitzschliessung, unmittelbar nach der Lettenschliessung. Die Katastrophe ist nicht einfach zu Ende gegangen. Das ist auf der Strasse von Zürich eine tägliche, unerträgliche Geschichte gewesen.
Also du hast dich dort engagiert, hast dich um die Rögler, so haben sie geheißen, gekümmert und du hast Geschichten von denen beschrieben in deinem Buch, sehr eindrückliche Geschichten. Du beschreibst da so viele Menschen, die du hast sterben gesehen und den erbärmlichsten Umständen gesehen, die zu Tod gekommen sind und das hast du alles irgendwie müssen aushalten oder vielleicht sogar auch gesucht. Wie ist das gewesen?
Ja, also das Leiden ist ein Teil vom Beruf vom Arzt, dass er das insofern...
Aber du hast speziell... Nein, aber du hast dich wirklich um die Leute gekümmert oder die Leute sind zu dir gekommen, die auf die erbärmlichsten Art und Weise gestorben sind, mit den schlimmsten Krankheiten.
Ja, das war so gewesen. Also es war effektiv so gewesen, dass ich zweite Hälfte 80er Jahre, Anfang 90er Jahre sind fast jede Woche ist jemand gestorben und das ist schon manchmal unerträglich gewesen, wenn du auf den Friedhof kannst, wenigstens Abschied nehmen.
Ich finde, du kannst unglaublich gut schreiben, hast gut beschrieben im Detail, aber beim Lesen habe ich es fast nicht ausgehalten. Alle die Tragödien, die Summe, die laufenden, noch schlimmeren Tragödien, einer von der reichsten Städte der Welt, die du so nahe miterlebt hast. Wie war das jetzt beim Schreiben?
Ja, beim Schreiben habe ich mir vor allem überlegt, wie man das kann erzählen. Also ich höre jetzt das immer wieder, dass das so schlimm ist. Ich habe versucht, nicht dick aufzutragen.
Ich weiss gar nicht, wie viele Fälle von Leuten du überhaupt erlebt hast. Wahrscheinlich nur ein Teil von denen, die gestorben sind, wo du dabei gewesen bist. Schreibst unter anderem, ich liebte diese letzten Dienste an meinen Patienten fast ein wenig. Abschied zu nehmen war mir immer wichtig. Das ist unglaublich in dieser Welt, sie sich immer mit dem zu beschäftigen und dann heimgehen und dann hat man ein Kind zuhause und eine Frau zuhause. Wie geht das?
Ja gut, zuhause ist dann zuhause und ich habe versucht, zuhause wirklich ich habe dann nicht viel mehr anders als gemacht als Familie und arbeiten. Und das Abschalten ist, habe ich nicht so Mühe.
Und das Buch heisst das blutige Auge. Das blutige Auge des Platzspitzhirsch. Du musst noch sagen, um was es da geht. Ich werde im Buch dann ein bisschen erläutern. Okay. Aber sehr seltsamer Titel.
Ja, also der ist mit vor allem zwei Bedeutungen. Das eine ist der Platzspitz. Dort hat es eine Bronzefigur. Das ist ein Hirsch. Der steht auf der Limmatseite, wenn man reinkommt, gerade am Weg links bei einem Gebüsch. Und der hat ein blutfarbiges Auge gehabt. Jemand hat das Auge angemalt gehabt. Und es ist so wie Blut aus dem Auge rausgelaufen. Und das war ein grausiges Symbol gewesen, damals. Und ja, dann hat es eine Figur im Buch, das ist der Hirsch, der ist ein Schulkollege, der hatte so ein Feuermal am Auge, also so wie wenn ein Blut aus dem Auge läuft. Und ich schildere, wie der mit halbem Blut in einem Spitalhemd, mit einem Infusionsständer am einen Arm und der Zigaretten in der anderen Hand, da ist richtig Polybändli rennt und dort versucht, ins Polyland und er hat in Szenen runtergehen, Heroin sich besorgen, weil er im Spital einfach kein Methadon und nichts bekommen hat. Er hat das nicht ausgehalten.
Bei mir ist André Siedenberg, er ist der Drogenarzt vom Platzspitz, auch vom Letten, hat unglaublich viele Erfahrungen gemacht und hat dann miterlebt, wo plötzlich ein Seuch nach Zürich gekommen ist, wo man am Anfang noch nicht so erkannt hat. Er heisst AIDS.
AIDS, HIV. Zuerst hat es übrigens noch einen anderen Namen gehabt. Das ist etwas, das ganz langsam für sich gekommen ist. Ganz langsam von den Doktoren zuerst wahrgenommen worden ist, über Jahre hinweg, doch ein, zwei Jahre, bis man das realisiert hat, dass sich da immer mehr Menschen mit etwas anstecken. Und dann, bis man es herausgefunden hat, ist dann nochmal zwei Jahre länger gegangen. Was das ist, was das für ein Virus ist, es ist sehr unheimlich gewesen, weil man hat nicht gewusst, wie viele Leute werden daran erkranken. Es ist etwas, wo eine ganze Vielfalt von Krankheiten eben war, sehr beunruhigend war.
Irgendwann hat man dann wahrscheinlich gemerkt, es geht mit Körperflüssigkeiten, die Übertragung. Und dort natürlich vor allem auch durch die Nadeln, die Drogensüchtigen verwendet haben, die sich gegenseitig angesteckt haben.
Aber zuerst hat man Schiss gehabt, man könnte sich auch beim Küssen anstecken, oder? Wie hat man sicher sein oder? Vielleicht geht es doch über die Hände, oder was ist, wenn sich das Virus verändern könnte? Also es sind dann wilde Gerüchte zum Teil auch rum.
Und die Leute sind gestorben, vor allem im Platzspitz, an AIDS und an Sepsis, sagst du. Also an ganz schlimmen Krankheiten hat man die dort müssen raustragen. Und du hast dann eben müssen kämpfen bei der Behörde, dass man die Spritzen abgibt, saubere Spritzen. Und dort schon, ich meine, heute haben wir ja auch einen Kampf, sage ich mal, oder eine Diskussion mit Behörden, was sind Massnahmen, die man ergreifen muss, um das einigermaßen im Band zu halten. Aber das hast du dort schon erlebt?
Ja, ich denke, vielleicht eine Parallele ist natürlich auch, dass sich die Behörden grandios überschätzen, oder? Also, ich meine, was wirklich, die Wirkmächtigkeit der Behörden und der Politiker, die überschätzen sich grandios. Letztlich ist es die Bevölkerung, die muss, das machen, was nötig ist, jeden in seinem täglichen Leben. Und, man kann den Leuten, vor allem das Wissen geben, damit sie damit umgehen, damit sie klare Vorstellungen davon haben, was ist gefährlich in ihrem Leben, damit sie das selber angehen können.
Was ist vergleichbar mit Covid jetzt? In unserem Leben konnte ich mir nie vorstellen, dass wir mal mit Masken rumlaufen in der Schweiz. Das war ein kultureller Schock am Anfang.
Das ist grässlich.
Langsam dran, wo man sich nie hätte vorstellen können. Und vielleicht ist das noch nicht mal das Ende. Was ist denn das für ein Signal?
Wichtiger ist, dass man sich wirklich in dieser Situation, wo man selber ist, genau kann überlegen, wie gefährlich ist jetzt das? Ich denke, man müsste wieder lernen, halt Sachen auszuhalten. Also, ich habe gemerkt, dass die Leute viel, viel schmerzempfindlicher geworden sind in meinen 40 Jahren Berufstätigkeit. Ist die Schmerzschwelle massiv abgesunken. Also, und auch die Bereitschaft oder die Fähigkeit, Ungemach können zu ertragen, ist gesunken. Und das ist jetzt etwas, wo wir schmerzhaft wahrscheinlich wirklich müssen lernen und dass wir nicht ausser in Panik und in Verwirrung geraten, sondern irgendwo den Kompass jetzt wieder versuchen zu richten und so jeden Einzelnen. Das ist jetzt für jeden angesagt und auch für die Jungen. Ich meine, die Jungen sind ja auch nicht aus Holz. Also wenn das Grosse stirbt oder krank ist oder der Vater oder wer immer, dann berührt das. Und man richtet sich darauf ein, aber der Preis, den die müssen zahlen in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, in den nächsten unmittelbaren Wochen, das ist ganz klar, der ist hoch, der ist riesig hoch.
Soweit André Siedenberg, danke vielmals. Das ist der nächste Titel.
Ja, das ist vielleicht etwas, das ziemlich einen besänftigen kann. Eine mystischere Sache von Andreas Vollenweider aus dem Album «Mikro Makro».
Thank you.
Thomas Held, der ist 74, ist ja eigentlich der Kopf der 68er-Bewegung in Zürich gewesen, ist dann die treibende Kraft gewesen in einem KKL in Luzern und anschliessend dann 10 Jahre lang Direktor von der Denkfabrik Avenir Swiss. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihm heute in dieser ganz speziellen Zeit geht.
Ja, ich bin ein sehr glücklicher, aber ganz besorgter Schweizer.
Das ist ein bisschen ein Gegensatz. Im ersten Satz, du giltst ein bisschen als Pessimist. Und das hast sich jetzt irgendwie bestätigen. Seit Jahrzehnten hast du immer das Gefühl, es kommt alles schief. Und jetzt sind wir fast schon so weit, oder?
Ja, ist ein bisschen so. Ich meine, einerseits ist das natürlich professionell, weil ich oft Aufgaben oder Jobs gehabt habe, wo man könnte sagen, you are paid to worry. Also wo das eigentlich der Sinn von der Sache war, dass man Risiken sieht und dann natürlich auch verhindert. Und jetzt ist aber geht's mehr so ein bisschen, das muss man zugeben, hat vielleicht auch mit dem Alter etwas zu tun, gar nicht mehr in eine, ich würde nicht sagen Fatalismus, aber eine gewisse Resignation ist da. Und was man muss schaurig aufpassen, was ich merke, ist, dass man nicht zynisch wird.
Gehen wir ein bisschen zurück. Du kommst aus einer akademischen Familie. Vater war ETH-Professor gewesen. Und damit ist auch vieles schon vorgespult worden.
Ja, jetzt gehen wir weit zurück. Ja.
Zuerst ein bisschen, ja, man muss ja. Back to the roots.
Also
oder?
Das finde ich sehr gut, oder? Weil ich verdanke meinem Vater und der Tatsache, dass er eben ein Naturwissenschaftler war, Professor für Chemie, verdanke ich wahnsinnig viel. Und ich habe in diesen Zeiten immer wieder müssen an ihn denken, weil er mir, als ich weiß nicht, wie alt ich war, 6, 7, 8 oder so etwas, hat er mir die Geschichte erzählt von dem Chinesen, der das Schach erfunden hat. Und die Geschichte hat mich dazu bewogen, dass ich eben in der Lage bin, was offenbar sehr viele Leute heute nicht in der Lage sind, dass man weiss, was eine Exponentialfunktion ist. Weil der Erfinder verlangt vom Kaiser von China als Preis 1 Reiskorn auf dem ersten Schachfeld. Und 2 auf dem zweiten und 4 auf dem dritten und 8 auf dem vierten und so fort. Und der Kaiser denkt, der spinnt, der ganze dumme Sieg, ich hätte können meine Tochter zur Frau haben und alles Gold oder Jade der Welt. Und dann ist natürlich so, dass noch bevor man in der Mitte von dem Schachbrett ist, wird es schon sehr eng mit den Reisvorräten vom Kaiserreich. Und das ist eben die Exponentialfunktion. Und in so einer Situation sind wir heute. Und das ist das Grundproblem, dass die Leute das nicht begreifen.
Du hast Familiensoziologie abgeschlossen an der Uni Zürich. Bist dann Studentenführer geworden als charismatische Person. Als Schweizer Rudi Dutschke bist im 68 das erste Mal berühmt worden. Dann Lehrbeauftragter an der Uni Zürich wie in Stanford Berkeley. Dann zu Ringe hast du unter anderem mitgeholfen, dass Blick für die Frau gegründet worden ist. Verlagsdirektor, dort in der Unternehmensleitung, dann bei Hayek Engineer. Dann lang Unternehmensberater, dann eigentlich der Gründer oder Spiritus Rektor vom Kulturzentrum in Luzern, KKL. Dann fast 10 Jahre Denkfabrik Avenir Swiss, erster Direktor. Und die Frage ist natürlich, die ich dir stellen würde, weil es ist in der Rückschau die bereicherndste Epoche gewesen in dem so vielfältigen Leben.
Ja, es sind einfach 2, oder? Einerseits sehe ich, das ist einfach immer noch ein grosses Werk, nicht von mir, sondern es ist eben ein Werk von einem absoluten Meister oder von 2 Meistern, von Jean Nouvel, das KKL. Und das ist etwas, wo im Leben einfach einen riesen Platz einnimmt und wo ich eine gewisse Nostalgie habe. Und auf der anderen Seite ist die Aufgabe, so einen Think Tank aufzubauen, wie Avenir Swiss, den ich 10 Jahre lang habe, durfte machen. Das ist ungefähr die grösste Idealvorstellung, die man haben kann. Darum habe ich ja am Anfang gesagt, Roger, ich bin wirklich ein extrem glücklicher Mensch, oder? Das ist ja so.
Ist eigentlich nie ein richtiges Thema geworden, dass du in die Politik einsteigst, wie zum Beispiel dein Kollege, der Moritz Leuenberger, wo du auch seit Jahrzehnten kennst. Er ist Bundesrat geworden. Ich habe immer gedacht, Bundesrat Held könnte ich mir auch vorstellen. Er hat ein bisschen ähnliche Eigenschaften. Er ist auch ein bisschen ein Pessimist, auch ein bisschen ein Hypochonder. Er ist jetzt offenbar am richtigen Ort als Kabarettist. Und, das wäre doch vielleicht auch laufbar bei dir.
Aber siehst, das bin ich jetzt, als Kabarettist, kann ich mir jetzt gar niemand vorstellen. Und das sagt auch schon ein bisschen etwas aus. Nein, aber das sagt auch schon ein bisschen etwas aus über die Fähigkeit zu der Politik, oder?
Weil
damals, ich weiss, erinnere mich noch an Psyche von irgendwelchen SP-Leuten, die gesagt haben, du musst jetzt beitreten endlich, oder? Und damals ist ja auch quasi aus der 68 Frauenrechtsbewegung heraus hat es ja so eine Theorie gegeben vom langen Marsch durch die Institutionen. Das heisst, man tritt jetzt sozusagen in die Parteien und macht dann den Weg in die Parteien. Und an der Schnittstelle, das ist sehr, wie soll ich sagen, eine schmerzhafte Schnittstelle gewesen oder etwas einschneidend. Da habe ich einfach gemerkt, letztlich interessiert mich nachher sozusagen der Sachverhalt, die Wissenschaft, die Lösung mehr als irgendwie die politische Abwägung. Und das hat einfach, ich habe zurückgeschreckt von dem, oder? Obwohl eben, ich gesagt, dass die Beitrittsformulare sind unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen. Und das habe ich zum Glück nicht gemacht.
Bei mir ist der Thomas Held, der ist während fast 10 Jahren Chef von Avenir Swiss, ein Think Tank, eigentlich der bekannteste Think Tank von der Schweiz. Vor allem Sozialwissenschaft, Ökonomie. Aber das sind Wissenschaften, die ja weniger genau sind als Naturwissenschaften. Und darum an dich, Thomas, die Frage, hat man darum eben mit euren Arbeiten, die ihr gemacht habt, zu vielen Sachen weniger Einfluss gehabt in der Politik, in der aktuellen Politik, als jetzt zum Beispiel die aktuelle Taskforce hat, die ja dominiert wird von Naturwissenschaften?
Ja, ich glaube, dass die Taskforce auch nicht einen sehr grossen Einfluss hat. Das ist ja eigentlich das Drama, dass man die Taskforce nicht wirklich ernst genommen hat am Anfang, dann vielleicht eine Zeit lang und jetzt wieder alle Leute gegen die Taskforce schiessen, sogar der Bundesrat selber, oder, wo jetzt die Ideologie, die Anti-Experten-Ideologie kommt, dass man sagt, Experten sind gut und recht, aber eigentlich müssen wir nicht unbedingt auf die hören, Politik ist wichtiger. Ich meine, jetzt gerade in so einer Situation kommt ja das Heil nur von der Wissenschaft. Ich bin schaurig beeindruckt von diesen zwei türkischen Wissenschaftlern, also die in Deutschland, also sind Deutsche, aber sind Einwanderer. Dort Professor Salin und dem seine Frau, die Frau Töreci. Das sind ja die jetzt zusammen mit Pfizer, also da die deutsche Biogenfirma, die zusammen mit Pfizer jetzt die Impfung erfunden haben. Und ich meine, das ist unglaublich. Der hat vor 2 Jahren, vor dem Corona, hat der quasi Methoden erfunden, für solche Verbindungen herzustellen, für die chemischen Prozesse oder die biochemischen Prozesse. Und hat nachher im Januar, wo er gemerkt hat, dass gerade außer Kontrolle in China, hat der alle seine Leute umgestellt auf das. Und das ist heute die Firma, die ja eine unglaubliche Bewertung bekommen hat jetzt, weil das die mit Pfizer zusammen das machen. Und wenn man die Biografie von diesen zwei anschaut, dann sieht man wieder, oder? Letztlich das Heil der Welt, wenn es wirklich um Problemlösung geht, beim Klimawandel ist natürlich genau das Gleiche, dann ist nur die Wissenschaft, die einem helfen kann und nichts anderes.
Hat Avenir Swiss da jemals das untersucht?
Nein.
Und ist darauf gekommen, dass man da unglaubliche Problemsituationen, die auf uns könnte zukommen, die man dann kurzfristig gar nicht mehr bewältigen könnte. Ist nichts gemacht worden?
Nein, jetzt, das ist nichts gemacht worden. Und vor allem ist eigentlich jetzt nichts gemacht worden, weil das hätte man eigentlich müssen machen, nachdem man gesehen hat, dass alle die Sachen fehlen, die Masken fehlen, all das Zeug, wo dann immer wieder Konsequenzen hat. Ich kann sagen, damals bei Avenir Swiss haben wir quasi gesagt, man muss die Kantone untersuchen. Man hat das Kantonsmonitoring gemacht. Da sind etwa 4 oder 5 Ausgaben rausgekommen damals. Man hat gesehen, die Kantone tun Gesetz und so sehr unterschiedlich befolgen. Man hat das dargestellt. Auch übrigens gibt es eines von diesen Kantonsmonitoring bezüglich der Spitäler. Ist natürlich inzwischen veraltet. Aber ich kann dir ein Beispiel sagen, wo das eben ein bisschen illustriert. Raumplanung, oder? Gibt es ein eidgenössisches Raumplanungsgesetz? Wie das Raumplanungsgesetz umgesetzt wird bei den Kantonen, das ist den Kantonen überlassen. Das heisst, in der Schweiz heisst es oft, die Kantone sind angehalten, das und das zu machen. Oder? Was heisst das angehalten? Das sagt, dass ich sage, lieber Roger, das wäre schon schaurig nicht, wenn du das, was wir da beschlossen haben, würdest machen. Dann ist aber Schluss.
Eigenverantwortung.
Und Kontrolle. Wehe. Es kommt jemand im Bund auf die Idee und sagt, wir machen jetzt eine Kontrolle bei den Kantonen. Wenn es das, was dort Avenir Swiss gemacht hat, so ein Kantonsmonitoring. Wenn der Bund würde anfangen, so ein Kantonsmonitoring, ja, hey, das ist der grösste Angriff auf den Föderalismus.
Was du sagst, ist, der Föderalismus funktioniert im Normalbetrieb eigentlich nicht gut. Und dann im Krisengebiet, oder? Wenn es ganz schlimm ist, wenn etwas ausbricht, also eine von diesen ganz grossen Gefahren, die wir haben, Cyber oder jetzt eben Pandemie, dann ist das System fertig, unfähig.
Dann ist unfähig.
Aber es ist ja grauenhaft.
Und Roger, jetzt wird so gesagt, ja, man hat das gar nicht wollen so machen. Wir sind eben Schweizer, wir sind freiheitsliebend. Eigentlich haben wir das wollen so wie Schweden. Aber das stimmt nicht. Wenn du Zielsetzungen anschaust von der Pandemiebekämpfung in Deutschland und in der Schweiz, ist genau die gleiche Ziel, wo man gesagt hat, wir müssen die Wellen brechen, wir müssen schauen, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Es sind genau die gleichen Ziele. Es ist, der Unterschied ist in der Durchführung. Dass in Deutschland eben haben die Ämter angefangen zu arbeiten, dann haben die Contact Tracing gemacht. Ich bin im Sommer bin ich in der Ferien in Deutschland, eine Reise gemacht in Deutschland, unter Vorsichtsbedingungen, im Auto, nur das Zweite mit meiner Frau. Und wir haben aufgepasst, überall, wo wir angekommen sind, im Sommer, wo keine Welle war, überall Abstände eingehalten, überall haben die Leute Masken gehabt, überall hat man Formular ausgefüllt und man hat nicht das Gefühl gehabt, man fülle die Formulare aus, damit sie nachher gerade im Papierkorb gerührt werden, was ich in der Schweizer Beizen immer gefunden habe, oder? Das ist eine Art Show, die da passiert. Und die gleiche Show ist passiert mit dem Contact Tracing in den Kantonen. Heute habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen von einem, der ein E-Mail bekommen hat, einen Monat nachdem irgendwie festgestellt worden ist, dass er so einen Kontakt hatte. Das war einfach ein Scherz. Und was ich nicht verstanden, ich kann es schon natürlich rational erklären, aber oder die Schweiz hat Organisationen, die das können. Die Schweiz hat die Armee, die Schweiz hat Polizei- und Blaulichtorganisationen, hochprofessionelle Organisationen mit super Berufsleuten, totale Abwesenheit irgendwie von Inkompetenz oder Korruption sind einfach super Organisationen, aber die sind nicht wirklich eingesetzt. Wieso hat man nicht gesagt, so, das Kontakt-Tracing ist eine komplizierte Sache, das sind sehr viele Kontakte, Kantonsgrenzen spielen da eigentlich keine Rolle bei diesen Kontakten, man muss alle Sprachen, die man haben müssen, einsetzen können, es gibt nie eine der Verwaltung, die das einfach übernehmen kann, so, da tun wir Armeestäbe, oder, wo es tausende von Leuten in Stäbe gibt, ausbildete Offiziere, Leute, die irgendwie einen Background haben, einen Bildungsbackground, die werden aufgeboten und das Contact Tracing wird zentral vom Bund, wird das durchgeführt, so dass das wirklich den Sinn macht, sonst macht ja gar keinen Sinn, das Contact Tracing, weil es nicht in einer bestimmten
Zeit erfüllt. Aber warum denn? Warum haben denn die professionellen Organisationen die Aufgabe nicht gemacht? Ist es einfach dann noch ein bisschen psychologisch zu begründen, dass man gesagt hat, angefangen vom Waldsterben, wo dann nicht stattgefunden haben, über SARS und Schweine und Vogelgrippe. Es ist alles immer Fehlalarm. Sie könnten uns nicht irgendwie da verschrecken. Oder wie der Bundesrat Maurer noch vor kurzem gesagt hat, keine Hysterie, ähnlich wie der Trump, der gesagt hat, in dem Interview mit dem Woodward, ich weiss zwar, es ist schlimm, aber ich spiele das ab gegen uns, etc. Dass man diese Mentalität in der Schweiz durchgezogen hat, wir sind die Besten, wir sind die Glücklichen, wir haben den Zweiten Weltkrieg auch nicht erlebt. Ja. Und jetzt müssen wir auch nicht so blöd
tun. Ja, ich glaube schon. Und dort hat es natürlich so gewesen, dass natürlich nachdem man am Anfang quasi irgendwie das Gefühl hatte, so, da wird gehandelt, da gibt es eben eine Führung und dann das gewirkt hat und dann das Gefühl gekommen ist und ich glaube, der Berset, der würde sich wahrscheinlich der Alain Berset Zungen abbeissen, dass er gesagt hat, wir können Corona, oder? Heutzutage.
Ja, das ist, aber er hat etwas anderes gesagt, man soll nicht zurückschauen, hat er gesagt, wo es wieder gekommen ist. Aber das ist doch doof. Also du als Wissenschaftler, du musst die Analyse machen, was passiert ist, was ist falsch gelaufen und die Lehre daraus ziehen.
Und dann ist einfach, es ist einfach faktisch nichts passiert und es hat keine Konsequenzen. Weißt, ich meine, man sagt Selbstverantwortung, da gibt es also passiert kein. Aber in der Schweiz gibt es ja Fälle, wo bewiesen ist, dass Leute, die gewusst haben, dass sie ansteckend sind, Feste organisiert haben oder an Feste gegangen sind. Aber das hat
Hochzeiten
einfach... Alles ist quasi konsequenzenlos, oder? Und darum ich finde es so schlimm, dass eine Art die Ideologie von dieser Selbstverantwortung jetzt wie außer Rand und Band geworden ist. Wenn man das, was die Leute da erzählen mit der Selbstverantwortung, würde auf den Strassenverkehr übertragen, dann nachher müsste man sofort sagen, es gibt keine Höchstgeschwindigkeit, keine Promillegrenze, wieso denn? Das ist doch totale Selbstverantwortung. Wieso soll mir einer vorschreiben, wie viel ich muss trinken, wie viel ich darf trinken am Abend? Oder? Man kommt dann genau in die Situation hier. Und das verstehe ich nicht, warum in dem Fall, wo je einfach nur vernünftige Massnahmen propagiert worden sind oder gemacht worden sind, warum das den Widerstand gibt. Du sagst ja selber, Roger, es hat nie wirklich einen Lockdown gegeben. Ich weiss, dass ich habe nochmal so ein interessantes, grosses Projekt in Zug mit dem Technologiecluster Zug. Das ist eine grosse Arealtransformation. Super Sache. Höchste Nachhaltigkeitsstandards. Etwas ganz Neues, was es so noch nicht gibt. Vertikale Fabriken. Total spannend. Und dort, das sind grosse Baustellen, oder, wo pro Tag Millionen verbaut werden. Die Baustellen sind nie stillgestanden, weil heute ist eine moderne Baustelle, die effizient organisiert ist. Da tun sich nicht, da können die Leute Masken an, wie im Büro. Da kann man Gefahren klein halten. Oder die Produktion von Waschmaschinen oder von Steamers bei VZU, die ist nicht stillgestanden. Natürlich hat man auch dort müssen, Arbeitsplatzsicherheit einrichten und alles so organisieren. Aber es ist einfach nicht wahr, dass es in der Schweiz einen flächendeckenden Lockdown gegeben hat. Aber wenn man sich vorstellt, oder das denke ich immer, beim Corona ist so, man kann davon ausgehen, früher oder später ist das mit der biotechnischen, gentechnischen Möglichkeit, mit dem Wissen, das man hat, kann man einen Kampf gegen so einen Virus gewinnen.
Bei mir ist der Thomas Helde. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Faszinierend, dir zuzuhören. Was ist das nächste Musikstück?
Desperado von Johnny Cash.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day.
Der Bestseller-Autor Martin Sutter wirkt äußerlich eher zurückhaltend, introvertiert. Aber ist er das wirklich? In seinem neuen Buch zeigt er eine andere Seite von sich und er will wissen, ist er eigentlich im Herzen eine Rampensau?
Ja, nicht ganz falsch. Es ist beides wahr. Also ich bin sehr zurückgezogen, weil Bücher schreiben kann man nicht auf der Rampe. Ich wechsle das ab und wenn man ein Buch schreibt, das ist immer eine Arbeit von etwa einem Jahr bei mir. Dann bin ich natürlich gerne mal wieder zu an der Rampe. Das ist eigentlich gar kein Widerspruch, oder?
Aber eben, du bist ein stilvoller Mensch, willst du dich so anziehen, brauchst, glaube ich, seit Jahrzehnten tonnenweise von Haargel.
Nein, ich brauche nie Haargel. Es ist Brillantine. Das ist etwas ganz anderes.
Ja. Oh, okay. Und du sagst, Männer in Schale sehen einfach gut aus, aber der Stil hat sich gewandelt seit den 80er Jahren, sogar bei der Grossbanken, Krawatte nicht mehr zwang und so. Aber der Martin Sutter, der bleibt auf dem Stil und das wirkt irgendwie ein bisschen konventionell, ein bisschen antiquiert, aber das machst du ganz bewusst, ist das richtig?
Ja, ich kann schon als Bub habe ich gerne Krawatten angehabt. Ich finde, es gibt eigentlich nichts spiessiger als ein Casual Friday. Oder sagen, jetzt sind wir ganz cool, jetzt ziehen wir keine Krawatten mehr an. Also, der Verzicht auf Krawatten finde ich etwas vom Spiessigsten.
Ehrlich? Nein, ich habe die Jahrzehnte keine mehr angezogen.
Ja,
bin ich der Spiesser?
Nein, aber du hast es ja nicht... Ich habe es bei dir nie als Ausdruck von deiner Unkonventionalität empfunden. Du hast einfach nicht so gerne Krawatten an. Und ich habe gerne eine, ja. Ich bin nicht einer, der sagt, jetzt leck mir, der ist jetzt unsympathisch, der hat keine Krawatten an oder so. Für mich kann man anziehen, was man will. Und ich erwarte auch, dass andere Leute das auch akzeptieren. Es ist kein Ausdruck von Konventionalität bei mir. Ich fühle mich einfach wohl.
Etwas verbindet uns ganz speziell. Martin, wir haben eigentlich den gleichen Ort gewählt. Panacacella, Guaditlan, am Anfang der 70er Jahre bin ich da gewesen, habe recherchiert für meine Dissertation. Du bist dann dort angegangen, hast sogar gewohnt. Ich bin also vor dir in Panacacella gewesen. Aber du bist vor mir in Ibiza gewesen, hast vor Jahren dort eine wunderbare Villa gebaut, besser gesagt, deine Frau Margret, die das entworfen hat. Und hast dich dort so den mediterranen Tätigkeiten, wie man sie vor Jahrtausenden schon gekannt hat, gewidmet. Nicht nur geschrieben, sondern hast Wein angebaut, Olivenöl gehabt, hast Fisch gehabt, etc. Und bist jetzt in Marrakesch. Also viele, viele Jahre eben an Orten, die weit weg sind von der Schweiz. Nicht ganz zufällig, Martin.
Nein, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Zum Beispiel genau mit dieser Frage, wer bin ich? Und ich habe ziemlich bald in meinem Leben herausgefunden, ich bin eben nicht nur eine Person und ich glaube, niemand ist da. Also man hat eben ganz verschiedene Sachen. Da bin ich halt mal ein Weinbauer gewesen und ein Ölbauer und dann bin ich wieder ein Schriftsteller und dann bin ich wieder... Früher bin ich ein Skifahrer gewesen und so weiter. Also die Frage ist eine, die einen beschäftigt. Und dass ich von der Schweiz weg bin und Margret, meine Frau, auch sich dazu hat überreden lassen, das zu machen, hat damit zu tun, dass ich dann endlich den Beruf hatte, den ich immer wollte haben, nämlich Schriftsteller. Und den kann man überall ausüben. Es ist eigentlich nicht gewesen, weil ich die Schweiz nicht mehr haben möge, sondern weil man das kann. Die Schweizer sind sowieso ein Volk, wo gerne mal abhauen. Und ich habe lange in Basel gelebt. Wenn ich in Basel eingenickt bin im Tram, bin ich in Frankreich oder in Deutschland verwacht. Oder? Das ist etwas wo man einfach hat.
Aber da bist du ja vor allem Ausländer gewesen und offenbar hast du dich wohlgefühlt. Vor allem die latinische Mentalität hat dich angezogen, ebenso Guatemala wie Ibiza. Aber jetzt bist du in Marrakesch, in einem arabischen Umfeld. Was suchst du dort und was hast du dort gefunden?
Wir haben das Haus verkauft in Ibiza und zwar ziemlich spontan. Wir haben unsere Tochter ist ja in Guatemala in die Schule gegangen und dann in Ibiza, in eine internationale Schule. Und dann ist so eine Zeit gekommen, wo man sich entscheiden musste. Ja, man muss einmal ein bisschen sesshaft bleiben, in welche Schule gehst. Sie ist in eine englische Schule gegangen. Ein englisches Bildungssystem habe ich auch eine Zeit lang mitgemacht. Ich habe auch A-Levels und O-Levels gemacht. Und
eben, da hast du beschreibst in diesem Buch, und das ist dann in der Schweiz nicht als richtige Matur anerkannt worden, ja. Und man hat dich nicht so richtig studieren lassen. Habe ich jetzt das erste Mal erfahren. Erfahre überhaupt viel in diesem Buch, wo du in all deinen vielen Romanen uns vorenthalten hast?
Ja, ich weiss auch nicht, wenn man so ins Schnörer kommt, dann wird man indiskret über sich selber sogar.
Ich rede mit Martin Sutter und er hat mit dem Stuckrad Barry über verschiedenste Sachen, unter anderem über Drogen. Beide haben damit Erfahrungen. Er praktisch, und zwar extensiv, wie er vor allem in seinem Buch Panikherz beschrieben hat. Du mehr theoretisch. Du hast geschrieben in deinem zweiten Roman «Die dunkle Seite des Mondes» über Pilzli. Und hast überall gesagt, ich habe kein Pilzli genommen. Und hast sogar in deinem Buch jetzt gesagt, ja, dass ich kein LSD genommen habe, ist eine Schwachstelle in meiner Biografie. Meinst du das ernst oder ist das so ein Schnack gewesen, Martin?
Das ist doch ein Schnack gewesen. Weil natürlich, wenn man so miteinander redet und gut gelohnt ist, dann sagt man halt so Sachen. Ja, viele Leute haben gesagt, ja, wie kannst denn du das schreiben? Sogar der Albert Hoffmann hat mich eingeladen.
Das ist der Vater von LSD.
Ja,
also
ja.
Der hat können checken, ob das einigermaßen wirklich den Empfindungen und Erfahrungen entspricht, die Leute haben mit LSD. Und der hat das so gut gefunden, dass er dich eingeladen hat, dass auch das beschreibst im Buch.
Ja, ja, dann sind meine Frau und ich haben uns angefreundet mit dem Ehepaar Hoffmann, wo dann schon, er ist dann schon fast 100 gewesen. Und seine Frau vielleicht 2 Jahre jünger. Und ja, das ist eine gute, leider kurze Beziehung ist das geworden.
Mhm. Aber du hast offenbar doch eine Affinität gehabt zu Drogen, wenn eben nur rein theoretisch. Beschreibst, hättest du mal 2, 3 Zeug an einem Joint genommen in Afrika beim Fela Kuti, beim grossen nigerianischen Musiker. Und sagst dann heim gewesen, das klingt fast so wie der Bill Clinton, der gesagt hat, ich habe geraucht, aber nicht inhaliert. Irgendwie nicht ganz so.
Also so habe ich es nicht, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe natürlich eine Zeit gehabt, wo ich nicht nur einfach 2 Zeug genommen haben und sie natürlich inhaliert haben. Ich habe das, was der Fela Kuti, er hat ja dafür gekämpft, dass das legalisiert wird. Und er hat es NNG genannt, Natural Nigerian Grass. Und, ja. Und das ist wirklich ein Teufelszeug. Also da hat man wirklich...
So stark?
Das ist wahnsinnig, ja. Das, und dort habe ich auch wirklich, nachher im Hotel, habe ich weiter von so einem Joint, den mir mitgegeben hat, ein paar Zeug genommen und nachher im Badzimmer in den Spiegel geschaut und dort sind alle Leute, die ich kennt habe, sind auftaucht und haben mit mir geredet.
Das ist das lässig?
Nein, das war ein bisschen unheimlich gewesen, weil vor allem, wenn ich geredet habe, hat er im Spiegel das Maul nicht bewegt. Wenn ich nicht geredet habe, hat er geredet. Also es ist wirklich ein richtiger Dialog.
Aber viele Künstler holen doch ihre Inspirationen genau aus solchen Erlebnissen. Hast du nicht gesagt, ich muss das noch mehr erleben, dann kann ich noch viel mehr in meine Bücher bringen?
Also es ist eben sehr schwierig in der Kunst sich mit irgendwelchen Drogen stimulieren oder inspirieren. Es ist schon schwierig, ein Bierli zum Schreiben, das geht ja ganz gut, aber du weißt vielleicht selber auch, ein Bierli ist etwas, was einem zum Nächsten animiert. Und zwei geht auch noch, aber das dritte, man könnte vielleicht auch noch schreiben, aber dann ist es nicht mehr so wichtig, das Schreiben.
Es gibt ja Suchtmenschen und solche, die nicht so Suchtmenschen sind. Bist also du kein Suchtmensch oder ein verhinderter Suchtmensch? Wie du beschreibst, ja, du hast dich informiert bei anderen Leuten, die da Erfahrungen haben, unter anderem, sagst du auch deine Frau, die Margrit, hat dir von solchen Sachen erzählt. Und hast du dich einfach dann, im Gegensatz eben zu anderen oder zu ihr, einfach nicht getraut?
Ja, also ich bin vielleicht schon ein bisschen ängstlicher. Also ich bin nie das Ganze so weit gegangen, dass ich überhaupt ganz Kontrolle verloren habe, oder sehr selten. Also das ist irgendwie... Ich weiss nicht, ist es Vorsicht oder Ängstlichkeit. Ich wäre eigentlich ein idealer Suchtmensch und weil ich das weiss, mache ich ein bisschen einen Bogen darum.
Stuckrad Barre, er ist unglaublich eloquent, braucht wilde Formulierungen, du bist eher zurückhaltend. Hat dich das vielleicht sogar doch ein bisschen ermuntert, so über dein Leben zu reden, zu erzählen, Sachen, die du sonst nicht erzählt hast bis jetzt, zum Beispiel eben, dass du eine kriminelle Geschichte hast in Österreich, wo du jahrelang nicht mehr hast können in das Land gehen. Du als Krimi-Autor hast also echt persönliche Erfahrungen in diesem Bereich.
Ja gut, das ist nicht eine wahnsinnig schlimme Kriminelle. Ich habe einfach ein Auto, ein Schweizer Auto. Ich habe ein Jahr lang in Wien gelebt. Und das Auto habe ich an einen Freund verliehen. Der hat irgendwann hin müssen. Und der ist schnell gefahren und aufgehalten worden. Und dann haben wir gesagt, hey, was ist denn das, ein unverzolltes Auto? Und dann haben sie will, dass ich das Auto verzolle. Und das Auto, das war ein alter Rover, den habe ich, glaube für 4'000 Franken gekauft. Dann. Und die haben 8'000 Franken Zoll von mir. Dann habe ich es natürlich schnell in die Schweiz gefahren, dort parkiert, bin mit dem Zug zurückgekommen. Und dann war das ein Zollvergehen. Und die haben mich dann also bis betrieben über die 8'000 Franken. Und ich habe die einfach nicht zahlt und dann haben sie mir
wieso nicht? Wieso nicht? Ja, ich meine, ja, weil ich wenn die Regeln so sind, Herr Sauter, als aufrechter Schweizer Bürger, dann muss man auch Bussen zahlen oder Kosten übernehmen, wo man nicht einsichtig ist.
Ja, ich meine, das gilt ja jetzt zum Beispiel für die Steuern. Das finde ich okay, aber das habe ich jetzt so eine blöde Regelung gefunden. Und vor allem, man kann doch nicht einen Zoll zahlen vom doppelten Wert vom Auto. Das habe ich einfach nicht akzeptiert.
Danke dir vielmals, Martin. Und Titel hast du es gut. Eric Clapton hat er dich auch begleitet über die letzten Jahrzehnte.
Das hat er, ja. Und das Lied, das er singt, das finde ich ein wunderschönes Lied. Ist es ein Liebes- und Abschiedslied aus dem Zweiten Weltkrieg, wo der Eric Clapton macht da so eine schöne Version von dem Song. Ich bin gerade vor ein paar Tagen habe ich den mal auf Berndeutsch übersetzt für den Stefan. Jetzt muss ich ihn noch überzeugen, dass er es auch singt.
Ich bin gespannt drauf. Also, hören wir doch die Originalversion noch «I'll be seeing you» von Eric Clapton.
That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, children's carousel, the chestnut tree, we wish you well, and I'll be seeing you in every lovely summer day, in everything that's bright and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is through, I'll be looking at the moon. But I'll be seeing you. Children's carousel, the
chestnut tree. In every lovely summer day, in everything that's bright and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. But I'll be seeing you.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.